Wir sind umgeben von Helden, die täglich ihr gutes Werk tun. Sie stehen im Dienst ihres Nächsten, das Wohlergehen anderer ihr Lohn. Sie stehen, wenn andere weichen und stellen sich hart in den Wind. Sie halten die miesliche Stellung, wenn Aussichten aussichtslos sind. Dies sind für mich die wahren Helden, denen die Ehre gebührt. Perlen aus Schweiß zieren ihr Angesicht, aber aufgeben, dieses Wort kennen sie nicht. Ich glaube, in uns Menschen steckt der Wunsch, ein Held zu sein. Nicht ein Held, der die ganze Welt unbedingt rettet, aber vielleicht ein Held für den Ehepartner oder ein Held für Kind oder ein Held für die Klassenkameraden. Oder Helden, wie auch immer. Ganz viele Filme nehmen das Thema auf. Ich greife einen raus, der sehr bekannt ist, Herr der Ringe. Der Frodo Beutlin, irgendein nichtsnutziger Hobbit, wird zum Held, der die ganze Welt rettet. Und das zieht in uns Menschen. Das sind unsere Sehnsucht. Da schwingt etwas mit. Kinder wie Erwachsene träumen davon, Helden zu sein. Das geben wir nicht gern zu. Aber es ist so. Man möchte ein Held sein. In der Familie oder wo man auch immer das man ist. Ich möchte euch eine Heldengeschichte erzählen von einem Ehepaar. Ich habe leider kein besseres Bild gefunden. Einige werden sie kennen. Die Elisabeth und der Jim Elliot. Der Jim Elliot war als junger Mann und hat sein Leben ganz Gott zur Verfügung gestellt. Und irgendwann hat er von den Aucas gehört. Ein Indianerstamm in Ecuador. Eine Volksgruppe, die berühmt ist für ihre Brutalität untereinander, unter den Volksstämmen. Und er hat sich entschieden, er möchte den Menschen das Evangelium bringen. Am 2. Februar 1952 ist er mit seiner Frau und ein paar Freunden nach Ecuador gereist und nach langer Vorbereitung sie zur ersten Begegnung kommen. Sie sind mit dem Wasserflugzeug oder mit einem Flugzeug gelandet an einem Flussstrand. Und sie haben eine kurze Meldung geschickt an ihre Frauen. Heute ist der große Tag. Betet für uns. Wir werden uns um 16.30 Uhr wieder bei euch melden. Und 16.30 Uhr, ich kriege immer Hühnerhaut, wenn ich an das denke, wartet die Frau vergeblich auf die Meldung. Eine grosse Suchaktion wird gestartet. Sie finden die 5 Männer ermordet von den Aucas, noch bevor es eine erste gescheite Begegnung gegeben hat. Wie sinnlos, oder? 5 junge Männer, Studium gemacht und. Das Kind kostet etwa 1 Million, wenn ihr das von 0 auf aufbringt. Und dann einfach ausgelöscht. Nicht gebracht. Sinnlos. Oder? Jim Elliot, seine Frau, Elisabeth, war sehr traurig, verständlicherweise. Aber Gott hat ihr unter anderen Frauen den Wunsch ins Herz gelegt, das Werk von ihren Männern fortzuführen. Und etwa 2 Jahre später, nach dem grausamen Mord, haben sie die Möglichkeit gehabt, in ein Aucadorf zu ziehen, um dort mit den Indianern zu leben. Und ganz viele Aucas sind zum Glauben an Jesus Christus. Und die blutigen Streitereien haben bald aufgehört. Der Jim Elliot hat ganz viele Menschen gewinnen für Jesus Christus. Und er ist total gescheitert. Aber wahrscheinlich hat er durch seinen Tod mehr Menschen das Leben gerettet und zu Christus geführt, als wenn er gelebt hat. Er hat mehr Menschen beeindruckt und zu einem Leben herausgefordert, in der Hingabe an Gott, als wenn er gelebt hat. Sein Lebensmotto war, der ist kein Narr. Oder man könnte sagen, der ist ein Held, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr oder Held, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Ich möchte fragen, wer hat noch nie davon geträumt, ein Held zu sein? Und manchmal verlieren wir unsere Träume, ein Held zu sein, wie wir so viele Enttäuschungen erleben, wie wir uns vielleicht so nutzlos vorkommen, wie wir uns vielleicht so schwach und klein vorkommen. Und wir verlieren unsere Träume, ein Held zu sein. Aber tief in uns bleibt die Sehnsucht, ein Held zu sein. Jemand zu sein. Wir sind in der Apostelgeschichte. Ich möchte dir heute zusprechen, Jesus steht zu dir. Wie können wir zu Menschen werden, die zum Reich Gottes etwas beitragen, zum Wachstum beitragen? Weil ich glaube, das sind wahre Helden. So wie der Jim Elliot, seine Kollegen und ihre Ehefrauen. Und in der Apostelgeschichte lesen wir von einer Person, die einen ganz bescheidenen Auftrag gekriegt hat. Er hat den Auftrag gekriegt, Witwe zu versorgen. Nichts Ausragendes. Spitex würden wir das heute nennen. Also ist etwas Positives, Spitex, verstehe ich mich richtig. He? Aber er hat einfach den Auftrag, Nahrungsmittel an Witwe zu verteilen. Und schauen wir mal, wie Gott die Person gebraucht hat, um Grosses zu tun. Nebst dem, dass die Witwenversorgung schon etwas Grosses war. Schlagen wir doch die Bibel auf, Apostelgeschichte 6, Vers 8. Dort fangen wir an. Da heißt es, von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Der Stephanus ist auserwählt worden, um die Witwe zu versorgen. Das habe ich schon gesagt. Aber durch Gottes Gnade und durch Gottes Kraft konnte er noch viel mehr machen. Er hat Zeichen und Wunder da im Namen Gottes. Außergewöhnliche Dinge hat Gott durch ihn gemacht. Und das hat er nicht aus sich heraus können. Der Stephanus, wir wissen, war ein Mann voll Heiliger Geist, hatte Weisheit von Gott, hatte einen guten Leumund. So haben sie ja die 7 Diakonen gewählt. Und hat sein Leben Gott einfach zur Verfügung gestellt. Und Gott hat außergewöhnliche Dinge durch ihn gemacht. Nicht der Stephanus, sondern Gott durch ihn. Ich finde das faszinierend. Ich finde das total ermutigend. Ein Stephanus, der die Witwe hat sollen versorgen. Lass dich durch Gnade Gottes leiten. Die Gnade zeigt sich in Jesus Christus. Jesus, der Mensch geworden ist, der auf die Erde gekommen ist, der für uns Menschen gestorben ist, damit wir leben können. Damit wir den Heiligen Geist empfangen können. Damit wir die Kraft vom Heiligen Geist erleben dürfen. Und die Gnade, die sollen wir auch weitergeben. Durch unser Leben soll die leben. Vielleicht beim Chef, der dich aufregt, bei anderen Menschen, die an dir schuldig werden und Fehler machen. Gnade Gottes. Bist du mit der Kraft vom Heiligen Geist erfüllt? Oder wir können den Heiligen Geist dämpfen, indem wir uns nicht auf seine Führung einlassen. Wir können den Heiligen Geist vernachlässigen und unterschätzen, indem wir ihn nicht wahrnehmen. Wir können ihn zurückweisen und betrüben, indem wir Sünde zulassen in unserem Leben. Oder nur weil du an Jesus glaubst, heisst es noch lange nicht, dass du auch voll Heiliger Geist bist. Gibst du dem Heiligen Geist den Raum, den er haben möchte? Und es ist so, der Heilige Geist macht den Unterschied in unserem Leben. Er macht den Unterschied. Er ist Kraft, Dynamis. Er macht die außergewöhnlichen Zeichen und Wunder, nicht wir. Wir dürfen ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Und das bedeutet vielleicht, dass du von Alkas umgebracht wirst. Der Stephanus hat Ähnliches erlebt. Er war ein treuer Versorger von diesen Witwen. Und aus dem heraus hat Gott ihn gebraucht für Grösses, für Weiteres. Er ist vor die jüdische Oberschicht gekommen. Und er durfte dann Zeugen sein für Jesus. Vor den Anführern des Volkes, man könnte sagen, er ist mehr oder weniger so vor den Bundesrat gekommen oder in den National- und Ständerat. Und hat dort Jesus bekannt. Als Witwenversorger. Und noch heute lesen wir vom Stephanus. In der Bibel hat Milliarden von Menschen inspiriert. Und ich hoffe, er inspiriert auch uns heute. Beim Stephanus sehen wir, dass kein Dienst zu gering ist. Er war kein Apostel, ein normaler Mensch. Aber Gott hat ihn gebraucht. Darum möchte ich ermutigen, und das soll jetzt nicht unbedingt abwertend sein, aber ich höre das immer wieder mal, ja, ich bin nur am Putzen in der Gemeinde. Oder ja, ich mache ja nur den Killenkaffee. Oder ich tue nur die Leute begrüßen beim Eingang. Ja, was heisst du nur? Du dienst Gott. Du dienst dazu, dass Menschen gesucht und gefunden werden, die verloren sind. Erinnert euch an die letzte Woche. Das ist der Dienst, den wir dienen. Und wenn wir im Kleinen treu sind, kann Gott auch für das Größere brauchen. Wenn Gott dir eine Aufgabe anvertraut, führ sie aus. Bleib treu in dem, was er dir zuhebt. Und der Heilige Geist möchte dich brauchen und befähigen für mehr, für Größeres. Keine Aufgabe ist zu gering für Gott. Und wer so ein Leben lebt wie der Stephanus, so ein gesegnetes Leben, der wird herausgefordert. Da regt sich Widerstand. Und das sehen wir auch beim Stephanus. Mitglieder aus der Synagoge haben angefangen, mit dem Stephanus Streitgespräche zu führen. Und der Stephanus war so gesegnet von Gott und so sicher in dem Glauben, dass er all dem widerstehen konnte und ihnen widersprechen konnte. Und sie haben keinen Anklagepunkt gefunden. Und dann haben sie auf die falsche Züge in den Zeugenstand gerufen, um ihn schlecht zu machen, um ihn anzukreiden. Und auch das hat nicht richtig funktioniert. Und dann bekommt er die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen, sich zu verteidigen. Und ich habe das im Fall bis vor ein paar Wochen nie verstanden. Das ist eine grottenschlechte Verteidigungsrede. Er wird ja am Schluss auch umgebracht. Ich habe das nie verstanden, bis ich jetzt endlich verstanden habe, das ist gar keine Verteidigungsrede, die der Stephanus macht. Ich habe immer gemeint, das sei eine Verteidigungsrede, aber das ist es nicht. Er macht etwas anderes. Er nimmt mit dem, was er sagt, den Spiegel und hält es der religiösen Oberschicht vor die Augen. Und hebt ihnen den Spiegel entgegen und sagt, ihr dünnt Gottes Geist und den Messias genau so abstoßen, wie das Volk Israel das gemacht hat in der Geschichte. Und viele von euch haben den Text gelesen, ich möchte ganz kurz durch den Text durchgehen. Der Stephanus fängt an beim Abraham und beim Jakob. Und da geht es um das verheißene Land von Gott. Und das Land haben sie zu Lebzeiten nie gesehen, der Abraham und der Jakob. Und parallel dazu ist der verheißene Messias, der Jahrhunderte nie gesehen worden ist. Er war verheißen, aber das Volk Israel hat ihn viele Jahrhunderte nicht gesehen. Dann geht er einen Schritt weiter. Er berichtet vom Josef. Der Josef war Gott treu und hat massivsten Widerstand erlebt. Parallel dazu. Jesus, der Messias, war Gott absolut treu gewesen. Und Jesus hat totalen Widerstand erlebt. Dann geht er einen Schritt weiter, dann berichtet er von Mose. Mose hat gedacht, das Volk Israel würde verstehen, dass Gott sie retten möchte durch ihn. Aber sie haben ihn nicht wollen als Anführer. Sie haben ihn nicht wollen als Retter. Und das Gleiche passiert bei Jesus. Er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist und zu retten. Und die Menschen haben ihn abgelehnt. Sie haben es nicht gesehen. Sie haben ihn nicht wollen. Genau wie bei Mose. Und genau wie bei Mose hat Jesus auch Zeichen und Wunder da. Und Mose sagt, ein Prophet wie mich wird Gott aus eurer Mitte berufen und als seinen Boten zu euch senden. Und da stellt der Mose, respektive der Stephanus, direkt in Bezug zu Jesus her. Jesus ist der Prophet gewesen, wo wie näher ist. Und Israel war nicht bereit, sich im Mose zu unterstellen. Sie haben nach Ägypten zurückgewählt. Sie haben Gott verworfen, sie haben sich Götze gemacht und sich von Gott abgewendet. Und die Juden zur Zeit von Stephanus sind auch nicht bereit, sich Jesus zu unterstellen. Sie haben rückwärts gewandt gelebt, in ihrer Religion. Sie sind religiös gewesen, rückwärts gewandt. Das Leben ist oft Religion. Ihre Religion sind Götze gewesen. Und Gott wendet sich von den Juden ab. Und dann greift der Stephanus den Salomo auf und der David. Sie haben Gott ein Haus bauen. Und sie müssen erkennen, Gott ist viel grösser, Gott wohnt nicht in einem Haus. Er lässt sich nicht in eine Box fassen. Und zur Zeit, Entschuldigung, vom Stephanus, haben die Juden genau gleich gedacht. Gott muss so und so sein nach unserem religiösen System. Das war ihr Haus für Gott. Und Jesus hat den Rahmen gesprengt. Jesus war so anders gewesen. Er passt nicht in unser Gottesbild. Jesus sprengt den Rahmen. Und mit all diesen alttestamentlichen Geschichten hält der Stephanus den religiösen Führer einen Spiegel vor und sagt ihnen, hey, ihr setzt die Geschichte fort von eurem Volk. Das Volk hat immer wieder Gottes Plan, den Geist, den Messias abgelehnt. Und ihr macht es genau gleich auch. Ihr seid genauso ungehorsam wie die damals. Ihr widersetzt euch genauso im Heiligen Geist wie die damals. Ihr nehmt den Weg zur Rettung nicht an, wie die damals. Ihr verleugnet Jesus Christus als Messias. Das ist keine Verteidigungsrede. Das ist eine Anklage. Und dementsprechend hat die Reaktion ausgesehen. In 754 lesen wir: Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus, aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Es ist nur ein Detail, aber ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Jesus erhebt sich von seinem Thron. Jesus steht auf. Die Situation, wo der Stephanus drin ist, lüpft Jesus aus dem Sessel. Er stellt sich zum Stephanus. Jesus hat alles im Blick, er sieht die Situation, er hat Kontrolle. Und er ist so bewegt, dass er aufsteht. Auch wir dürfen Jesus vertrauen. Er steht in all unseren heiklen Situationen zu uns. Es lüpft ihn aus dem Sessel. Er steht zu uns. Er steht dir bei. Er kennt jede Situation. Er hat alles im Blick. Er hat alles unter Kontrolle. Auch wenn wir das Gefühl haben, es geht alles den Bach ab. Weil das ist es jetzt für den Stephanus. Wir lesen im Vers 56 bis 60 Folgendes. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Also, der Stephanus hat das sogar gesehen, dass Jesus aufgestanden ist. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte. Dann starb er. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Auch jetzt, während der Steinigung vom Stephanus, steht Jesus. Er steht ihm bei. Und zwar so stark, dass keine Verbitterung im Leben vom Stephanus kommt. Ich möchte euch die Situation mal vorstellen. Du wirst ungerechtigterweise einfach zu Tode gesteinigt. Und er sagt: Herr, rechne ihm diese Sünde nicht an. Kein Hass, keine Verbitterung. Also etwas kann nur der Heilige Geist wirken. Das können wir nicht. Das sind doch total überfordert. Ich reg mich schon an viel kleineren Sachen auf. Manchmal an Peanuts und ich denke, wieso rege ich mich überhaupt auf? Und ich rege mich trotzdem auf. Die Bitte vom Stephanus ist noch erhört worden. Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Wir lesen vom Saulus, der wird einfach so eingeflochten. Der Saulus, der einverstanden ist mit dem Mord, den er Christen verfolgt hat, das wird mal der geistliche Führer der Christen. Unglaublich, ein Mörder. Unglaublich. Und vordergründig scheint doch das alles eine totale Niederlage zu sein, oder? Es ist wirklich eine totale Niederlage. Aber es ist ein totaler Sieg. Und manchmal sieht es in unserem Leben doch auch so aus. Manchmal haben wir das Gefühl, totale Niederlage. Wir fühlen uns richtig am Boden zerstört. So gross mit Hut. Kaputt. Verloren. Sehen wir das, was Gott aus dem alles gemacht hat? Der Tod vom Stephanus ist zum Segen geworden für den Paulus und weiter überaus bis in unsere Zeit. Und dann geht es noch weiter. In 8,1-3 lesen wir: Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Die Situation wird noch schlimmer. Es stirbt nicht nur der Stephanus, es sterben ganz viele. Sie werden verfolgt. Aber das führt dazu, dass überall dort, wo sie herkommen, das Evangelium verkünden. Das Evangelium ist durch das bis nach Rom gekommen. Die Hauptstadt, das Zentrum der damaligen Welt. Ich staune auf diesen Christen, ich muss euch ganz ehrlich sagen. Und ich kann mir es nur erklären, das ist der Heilige Geist, der wirkt, der ihnen die Kraft gegeben hat, das zu ertragen. Das war nicht leicht. Aber Jesus ist ihnen zur Seite gestanden. Das ist das, was sie erlebt haben. Jesus steht dir zur Seite. Er hat jede Situation von deinem Leben im Blick. Es kümmert ihn, wie es dir geht, was dir passiert. Das ist ihm nicht egal. Und Gott kann selbst in deiner grössten Katastrophe einen Sieg auslösen. Etwas Gewaltiges. Und wenn dein Leben manchmal sinnlos und aussichtslos scheint, hoffnungslos, gib nicht auf. Gott kann selbst durch deinen Tod etwas Gutes machen. Ich kann es brauchen, dass ein Paulus, ein Martin Luther, ein Billy Graham oder ein Jim Elliot berufen wird. Jesus steht zu dir. Er hat alles im Blick, jede Situation hat er unter Kontrolle. Dein ganzes Leben bis zum Tod. Das ist das, was mir so entgegenkommt aus dem Text. Das finde ich so gewaltig. Wie hätte Stephanus so mutig und gelassen in den Tod gehen können? Er hat Jesus gekannt. Jesus war das Zentrum von seinem Leben. Er hat sein Leben Jesus zur Verfügung gestellt. Er ist vom Heiligen Geist geführt und geleitet worden. Und nichts hat ihn aufhalten können, weil er die Kraft vom Heiligen Geist gelebt hat. Und wie ist es doch, oder? Wie oft versagen wir schon in unserem Alltag, bei vielen Kleinigkeiten, wir stehen nicht alle vor dem Tod und werden verfolgt oder irgendetwas. Die Frage stellt sich an uns, wenn wir unser Leben Jesus so zur Verfügung stellen, wie der Stephanus, wie ein Jim Elliot. Komme, was wolle. Und es kommt auch viel Gutes, aber jetzt sind wir einfach mal in einer Geschichte, wo es nicht so gut gekommen ist, oder? Das gehört auch zum Leben. Wofür lebst du? Was ist dein Lebensziel? Siehst du Jesus an deiner Seite stehen? Vom Stephanus heisst es im Text, sein Gesicht hat geleuchtet. Wie ein Engel. Also wenn du mal einen siehst, mit einem leuchtenden Gesicht, hat er entweder einen Sonnenbrand oder es ist ein Engel. Ich möchte einladen heute für ein Gebet. Das Gebet aus der Apostelgeschichte. Und wenn du möchtest, kannst du das Gebet einfach für dich auch mitsprechen. Ich möchte das Gebet mal kurz vorstellen. Das Gebet aus der Apostelgeschichte 4, 24 und dann noch der Vers 30. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Oder das ist unser Gott. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Hilf uns, aus deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Wenn du Angst hast, bedenk doch, Jesus steht dir zur Seite. Er hat alles im Blick, jede Situation von deinem Leben. Nicht wir müssen stark sein, sondern er ist es in unserem Leben. Ich möchte dich einladen, das zu beten, wenn du das möchtest. Und anschließend hast du einfach noch eine Zeit für dich, wo du mit Gott reden kannst. Einfach still eine Zeit mit Gott, vor Gott sein. Ich lade dich ein, zum Beten aufzustehen. So beten wir, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Vater im Himmel, und so danken wir dir, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast und dass du, Jesus, unter uns gelebt hast und unsere tiefsten Nöte kennst, unsere Ängste, unsere Bedenken und was es auch immer ist. Und wir wollen dich an dieser Stelle auch gerade für die verfolgten Christen beten, die es gibt weltweit. Und wir wollen einstehen für sie im Gebet. Jesus, du stehst ihnen zur Seite. Danke vielmals. Und ich möchte dich bitten, dass du sie führst und leitest, ihnen Kraft gibst, um standhaft zu bleiben. Um in dir immer wieder neue Kraft zu finden. Und selbst wenn es bis in den Tod geht, du stehst ihnen zur Seite. Danke vielmals. Und lass durch ihre Opfer und ihre standhaft sie einfach ein Segen ausgehen in die Welt, dass noch viele Menschen, die verloren sind, können gesucht und gerettet werden. Und möchtest du auch uns brauchen, deine Frediken, lass uns zum Segen sein für die Stadt, für die Umgebung, dass noch viele Menschen dürfen gesucht und gerettet werden. Und danke, dürfen wir mit deiner Gegenwart jederzeit rechnen. Danke, stehst du auf von deinem Thron und stehst zu uns danke vielmals, Jesus. Ich lobe und preise dich, Herr Jesus. Amen.